Ja, ich habe uns heute einen kleinen Vers mitgebracht, beziehungsweise noch ein paar mehr, aber der ist mir so ins Auge gestochen. Letztens, also das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, ja, ich kann jetzt nicht nur den einen Vers nehmen, sondern muss gucken, was steht denn da jetzt noch drumherum. Und deswegen sind dann halt ein paar mehr Verse geworden. Ja, aber erst beten wir noch kurz zusammen. Lieber Herr Jesus, wir sagen dir Dank für diesen Nachmittag und für das Zusammensein. Bitte segne du uns jetzt die Zeit, gib, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, ich lese uns erstmal den Text vor. Also 1. Timotheus, Kapitel 1, Abvers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ja, das ist Paulus. Der erste Timotheusbrief wurde ja von Paulus, dem Apostel, ungefähr im Jahre 62 geschrieben. Und Paulus hat ja eine ganze Reihe an Briefen im Neuen Testament geschrieben, meist natürlich an christliche Gemeinden, doch der Brief an Timotheus ist etwas anderes. Denn er schreibt ja hier an eine einzelne Person. Und hauptsächlich geht es in dem Brief um Anweisungen bezüglich der Gemeinde, da Timotheus die Gemeinde in Ephesus unterweisen sollte. Und Paulus beschreibt hier wichtige Lehraussagen, die auch für uns als Gemeinde und als einzelne Gläubige wichtig sind. Der Timotheus war ja noch relativ jung, hatte einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter, die ihn auch schon früh mit den biblischen Schriften unterwiesen hat. Das kann man nachlesen. Und Timotheus kam sicherlich durch Paulus zum Glauben an Jesus und wurde später dann sein enger Mitarbeiter. Der Name bedeutet, also Timotheus, Ehre Gott oder Ehre für Gott. Ja, vielleicht müssen wir noch wissen, dass Paulus eine längere Zeit in Ephesus gepredigt hat, erst in der Synagoge, also dieser jüdischen Versammlungsstätte, und später sogar eine Art Bibelschule betrieben hat, weil einfach der Bedarf so groß war. Da heißt es nämlich in der Apostelgeschichte, Das geschah 2 Jahre lang, also diese Bibelschule, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Die Gemeinde in Ephesus war also gewachsen und in der Apostelgeschichte heißt es dann weiter, und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge, also ein richtiges Vermögen. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Es kamen sogar so viele dort zum Glauben, dass es einen Aufruhr gab, weil das Geschäft mit den heidnischen Götzenfiguren der Diana eingebrochen war. Es hat keiner mehr die Dinger gekauft, die dort offensichtlich da verbreitet waren. Ja, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten, wird manchmal gesagt. Und daher muss es uns ja nicht wundern, dass gerade in Ephesus, wo doch so groß das Wirken Gottes geschehen war, auch die Irrlehrer aufgetreten sind. Satan versucht immer, die Verbreitung des Evangeliums zu behindern oder Erfolge zu zerstören oder eben durch falsche Lehre zu behindern. Das Schwierige dabei ist, dass Lüge und Wahrheit sich vermischen und es nicht einfach ist, das auseinanderzuhalten. Ja, deswegen schreibt er dem Timotheus: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Ja, in diese Situation, die wir gerade uns vor Augen gestellt haben, wird nun dieser junge Timotheus geschickt oder gebeten, einfach zu bleiben. Wahrscheinlich wäre es für Timotheus viel einfacher gewesen, einfach woanders hinzugehen, an einen anderen Ort und dort zu predigen. Und wir können vermuten, dass er vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat. Ja, deswegen hat ihn Paulus da ermahnen müssen. Aber Paulus ermahnt ihn zu bleiben, denn er hat Sorge um die Gemeinde in Ephesus. Und vielleicht geht es uns manchmal genauso, ja, dass wir geneigt sind, den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen und lieber den einfachen Weg zu nehmen. Und wie ihr wisst, ging ich ja auch mal eine Zeit lang in die freie christliche Gemeinde in Schmalkalden. Und das war eine schöne Zeit und es wäre ein leichtes gewesen, dort dauerhaft hinzugehen. Doch nach einiger Zeit wurde mir klar, dass mein Platz in Suhl ist und ich hier Aufgaben habe und mich einbringen kann und auch soll. Ja, die Aufgabe von Timotheus war nun, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Falsche Lehren über den christlichen Glauben gab es offensichtlich schon gleich am Anfang und in unserer Zeit natürlich erst recht. Mittlerweile gibt es so viele einzelne Gruppierungen, Sekten und Kirchen, dass man schwer den Überblick behalten kann. Dabei ist es eigentlich ja gar nicht so schwer. Ja. Nichts zur Bibel hinzufügen, aber auch nichts weglassen. Jetzt wird ja hin und wieder behauptet, die Bibel sei verfälscht, falsch abgeschrieben oder es wurden einfach Schriften weggelassen. Aber all das ist der Versuch, die Bibel in ein schlechtes Licht zu rücken und ihr diese Kraft zu nehmen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Bibel zuverlässig überliefert wurde und heute noch mit Gewinn gelesen werden kann. Der Roger Libby hat sich eingehend mit diesem Thema befasst und auch ein Buch über die Entstehung der Bibel geschrieben. Und zum Beispiel schreibt er, es gibt mehr als 5.800 griechische Abschriften des Neuen Testaments, von denen die ältesten bis auf einige Jahre an die Originalschriften heranreichen. Das ist schon gewaltig. Und er schreibt dazu, wer sich mit dieser Bibelhandschrift näher befasst und sie mit den späteren Handschriften vergleicht, sieht, dass das Neue Testament im Laufe der Zeit nicht verfälscht worden ist. Wir können mit Bestimmtheit sagen, dass wir Menschen des 21. Jahrhunderts das gleiche Neue Testament besitzen wie die Christen im 1. Jahrhundert. Das Knifflige bei den Sekten oder bei den Irrlehren ist ja auch, dass durchaus Bibelverse zitiert werden, um eine bestimmte Lehre zu begründen. Ja, zum Beispiel, die Zeugen Jehovas würden vielleicht Jesus aus Johannes 14, 28 zitieren. Da sagt er nämlich, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Sie behaupten ja, Jesus ist nur der Sohn und nicht Gott. Dabei sehen sie aber die vielen anderen Stellen nicht, die vielfach auf die Gottheit Jesu hinweisen. Ja, zum Beispiel Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Oder Johannes 20, Vers 28, da sagt Thomas zu Jesus nach der Auferstehung, mein Herr und mein Gott, und er fällt vor ihm nieder. Die neuapostolische Kirche lehrt zum Beispiel, dass es ein Apostelamt gibt, den sogenannten Stammapostel und auch andere Apostel. Das ist eigentlich ja gegen die Worte der Bibel, denn die biblischen Apostel waren zum einen ja die Zeugen der Auferstehung und haben zum anderen mit den Propheten durch die Schriften des Neuen Testaments die Grundlage der Gemeinde gelegt. Neue Apostel tauchen aber auch in den charismatischen Gemeinden auf, die eine besondere Stellung für sich beanspruchen. Auch wird dort die sogenannte Geistestaufe gelehrt, eine zweite Erfahrung nach der Bekehrung. Dazu werden natürlich auch Bibelstellen zitiert, allerdings wird eben der Zusammenhang nicht gesehen. Oder es treten übernatürliche Wirkungen durch einen falschen Geist auf, die nicht im Einklang mit der Bibel stehen. Ja, zum Beispiel diese sogenannte Sprachenrede oder Zungenrede. Auch die katholische Kirche hat natürlich jede Menge Irrlehren. Sie lehrt, dass wir gerettet werden durch Taufe, Glauben und Werke. Daher kann ein Katholik nie wissen, ob er nun gerettet ist oder nicht. Er weiß gar nicht, ob seine Taten nun ausreichen. Das ist schrecklich und dramatisch. Natürlich kommen dann noch Marienverehrung und das Papsttum dazu. Ja, wenn wir jetzt denken, es betrifft ja nur die anderen, dann könnten wir uns ja zurücklehnen. aber leider nicht, denn auch die evangelische Kirche hat einige Punkte. Sie lehrt die Errettung durch die Taufe und den Glauben. Daher sicherlich auch die Säuglingstaufe, die mit der Bibel nicht zu begründen ist. Oder auch das Abendmahlsverständnis ist problematisch. Jesus wird in Brot und Wein gegenwärtig. Sie sagen auch, dass uns dadurch Vergebung der Sünden gewährt wird. Dazu werden wir uns natürlich auch an anderer Stelle nochmal positionieren und austauschen müssen. Jesus hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir sollen das tun, um an seine Erlösungstat am Kreuz zu denken und uns dieser riesigen Liebestat immer wieder bewusst werden. Das finden wir in der Bibel. Die Lehren, die an uns herankommen, sind also durchaus vielfältig und machen uns zeitweise Mühe. Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass wir unsere Bibel kennen. Wir müssen die gute und reine Lehre kennen, dann können wir die falsche Lehre schnell entlarven. Ja, Paulus schreibt noch von Legenden oder griechisch, das griechische Wort heißt Mythos, ja, da kommen diese Mythen her, und Geschlechtsregister. Beides kann sicher interessant sein, kostet uns aber wertvolle Zeit, die wir viel besser einsetzen können. Weil wo wir herkommen, ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist doch, wo wir hingehen und wo wir die Ewigkeit verbringen. Dafür lohnt es sich, Zeit zu investieren. Paulus macht jetzt so einen kleinen Einschub und sagt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ja, mit dem Gebot sind im Grunde alle Weisungen der Bibel gemeint, die uns zu einem gottesfürchtigen Leben auffordern, die uns helfen, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Paulus macht diesen Einschub, um uns aufzuzeigen, welches Potenzial in einer guten und reinen Lehre steckt, im Gegensatz zu den Irrlehren. Diesen Vers können wir uns dick anstreichen. Solch eine Liebe, die aus reinem Herzen kommt, bewirkt durch ein gutes Gewissen und einem echten Glauben an den Herrn Jesus. Das ist doch ein lohnendes Ziel für uns alle. Wer diese Liebe im Herzen hat, der ist gewappnet für die Herausforderungen des Alltags und sicher auch im Umgang mit den Irrlehrern. Wer diese Liebe in sich hat, den kann so schnell nichts erschüttern. Ja, fühlen wir uns so? Also ich selber oft nicht. Aber woran liegt das? Vielleicht an mangelndem Glauben, indem ich versuche, meine Probleme erstmal selbst zu lösen, anstatt mich hinzusetzen und zu beten. Gebetserhörungen freuen unser Herz, wenn wir merken, das hat jetzt Gott gemacht und wie er es gemacht hat, war absolut richtig. Dann stärkt das unseren Glauben. Oder das Gewissen. Das schlechte Gewissen wird gerne verdrängt und man will es möglichst schnell loswerden. Und wie oft passiert es auch mir, dass ich Chancen nicht genutzt habe, etwas Gutes zu tun oder zu sagen. Oder auch einzugreifen und Einhalt zu gebieten, ob das nun auf Arbeit ist oder am Infostand, es gibt immer Möglichkeiten und Herausforderungen. Ist das Ziel dann vielleicht zu hoch gesteckt, wenn wir diese Liebe aus reinem Herzen nicht so oft verspüren oder haben? Es geht hier nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Zu dem, der die Quelle dieser Liebe ist, unser Herr Jesus. Aus uns heraus haben wir einfach keine Chance, diese Liebe zu erzeugen. Er vergibt uns, wenn wir wieder versagt haben, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber unser Ziel sollte nicht die Liebe sein, die können wir sowieso nicht einfach so erzeugen, aber wir können nach einem guten Gewissen vor Gott und den Menschen streben und im Glauben an unseren Herrn ja durch Erfahrung wachsen. Mit einem echten Glauben und einem guten Gewissen kann der Heilige Geist in uns wirken. Dann wird die Liebe von Gott durch uns, ja, zu unseren Ehen, zu unseren Familien, zu unseren Mitmenschen kommen. Im Römer 5, Vers 5 steht: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, von diesem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt, so schreibt der Paulus weiter. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wer kein gutes Gewissen hat, oder wer vielleicht seinen Glauben nur vortäuscht, wird entweder still, ja, er sagt gar nichts mehr, er will gar nicht angesprochen werden, oder aber er versucht mit vielen Worten von seinen eigentlichen Problemen, von seinem schlechten Gewissen abzulenken. Wer viel redet, versucht auch eine gewisse Macht auszuüben, denn die anderen müssen ja zuhören. Bei den Sprüchen steht ein Vers, Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Lehrer des Gesetzes, die hier angesprochen werden, haben selbst kein gutes Gewissen mehr und wollen sich wichtig machen und uns unnötige Gebote auferlegen, die uns vom Glauben an unseren Herrn ablenken. Damals haben sie vielleicht gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Heute sagen sie, ihr müsst euch taufen lassen. Ihr müsst in die Kirche eintreten. Ihr müsst immer schön zum Gottesdienst kommen. Ihr müsst den Zehnten geben. Oder ihr dürft nicht heiraten, ihr dürft kein Fleisch essen. Ihr müsst die 10 Gebote halten. Paulus schreibt weiter: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Aber was ist mit dem Gesetz gemeint? Was können wir darunter verstehen? Kurz gesagt, es sind die rechtmäßigen Forderungen Gottes, die er als unser Schöpfer an uns hat. Jesus wurde einmal gefragt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Viel genauer wurde das Gesetz durch Mose dem Volk Israel gegeben. Ja, wir kennen ja die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, keine Figuren machen und sie nicht anbeten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Halte den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, auch nicht seine Frau oder was sonst er noch hat. Das Volk Israel war das auserwählte Volk und sollte mit den Geboten Gottes auch Vorbild sein für die anderen Völker. Weil das sind ja in der Tat gute Gebote. Und wenn alle diese Gebote halten würden, dann hätten wir wieder das Paradies auf Erden. Tja, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem sind das ja gute Gebote. Ja, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet, schreibt er weiter. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Moment mal, für einen Gerechten gilt dieses Gesetz nicht? Ja, sind nicht mit den Gerechten in der Bibel die Gläubigen gemeint? Für die müssten doch erst recht die Gebote gelten, so wie damals die Juden doch auch an Gott geglaubt haben und die Gebote bekamen. Gute Frage. Das große Problem ist, dass weder die Juden, noch die anderen Völker oder wir selbst diese rechtmäßigen Forderungen Gottes vollständig erfüllen konnten. Selbst der ernsthafteste Gläubige wird an diesen Forderungen scheitern. Ein großes Dilemma, was uns in eine große Schuld vor Gott gebracht hat. Hier im Text schreibt Paulus aber von Gerechten, für die das Gesetz nicht gilt. Da kommen wir auch gleich drauf. Aber zunächst noch eine wichtige Bibelstelle zur Ergänzung. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, ja, Jesus Christus, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott hat sich nicht irgendwie aus der Ferne nun, irgendwie die besten Menschen ausgesucht und sie in den Himmel geholt, sondern er selbst hat sich in Jesus Christus seinen eigenen rechtmäßigen Forderungen unterstellt und sie selbst vollständig erfüllt. Um eine Grundlage zu schaffen für seine Gnade, die er uns schenken möchte, aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Im Römer 10 heißt es, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, wer zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, wird vor Gott als gerecht angesehen. Seine Sünden sind ihm vergeben. Er bekommt die Gerechtigkeit von Jesus angerechnet. Der alte Mensch, der unter den Forderungen Gottes stand, ist gestorben. Und der neue Mensch lebt durch Gottes Geist. Und durch Gottes Geist geleitet, wird er Gott gefallen wollen, nach seinem Willen fragen und sich ihm unterordnen. Nicht, weil er es muss, sondern weil er darf, weil er selber möchte. Der Krampf, irgendwie diese Gebote halten zu müssen, der ist vorbei. Darum gilt für einen gläubigen Christen das Gesetz oder die 10 Gebote nicht mehr. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, er wird nicht nach anderen Religionen Ausschau halten. Er wird sich keine Götzenfiguren in die Wohnung stellen. Er wird nicht ständig sagen, ach du lieber Gott. Er wird nur das Nötigste am Sonntag tun. Ja, er wird seine Eltern achten, keine Schimpfwörter gebrauchen, nicht den Frauen hinterher schauen, nicht bei der Steuer betrügen, die Wahrheit sagen und seinem Nächsten, sein Haus, seine Frau oder sonst was gönnen und nicht danach schielen. Nicht, weil er jetzt dazu gezwungen wird, sondern weil sich seine Gesinnung geändert hat, bewirkt durch den Heiligen Geist, den jeder bei seiner Bekehrung zum Herrn Jesus bekommt. Und falls er sich vor Menschen schuldig gemacht hat, wird er dazu stehen und seine irdische Strafe auf sich nehmen. Wozu brauchen wir dann das Gesetz? Paulus schreibt, ja, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Das Gesetz oder die 10 Gebote konnten weder die Juden noch irgendjemand anderes halten. Das Einzige, was es wirklich kann, ist unser Unvermögen aufzeigen. Zeigen, dass wir die berechtigten Forderungen Gottes nicht erfüllen können. Paulus schließt seine Ausführungen ab mit dem Satz: Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das heißt, alles ist in dieses Evangelium mit eingebettet. Die Erlösung, Erlösungstat am Kreuz von Jesus, die Vergebung der Sünden und natürlich auch einfach dieses reine Herz, was wir bekommen können. Glauben wir doch wieder ganz neu diesem Herrn Jesus und nehmen seine Vergebung an. Das wird unser Gewissen reinigen und die Liebe Gottes in uns neu zur Geltung bringen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir das so nachvollziehen können, was du dem Timotheus damals geschrieben hast, der auch in Herausforderungen stand und der vielleicht manchmal Schwierigkeiten hatte und einfach durch dich ermutigt wurde. Und so wollen wir uns auch durch diese Worte neu ermutigen lassen und ja, einfach nach diesem guten Gewissen streben, nach diesem ungeheuchelten Glauben, der uns weiterbringt, der einfach auch diese Liebe in uns neu zur Geltung bringt. Herr Jesus, bitte gib du uns einfach den Mut, auch neu mit dir wieder ins Reine zu kommen, wenn da was im Unreinen ist. Herr Jesus, bitte gib du uns den Mut dazu und danke, dass du uns vergibst. Danke, dass du uns reinigst. Herr Jesus, bitte lass es nicht vergeblich sein. Amen. Amen.